Die Himmelfahrt oder dieses Ereignis, dieses Symbol der Himmelfahrt bezeichnet einen Vorgang, in dem jemand von einer bestimmten Welt in eine andere Welt hinüberwechselt. Eine für die normalen Menschen zugängliche, sichtbare Welt in eine für die normalen Menschen nicht mehr zugängliche, unsichtbare Welt. Das ist eine Erfahrung, die wir auch haben können. Zum Beispiel die Chefetagen. Was in den Chefetagen so beschlossen wird, davon haben die normalen Menschen oft keine Ahnung und irgendwann erfährt man es dann auf einmal, was weiß ich, neue Strategieplanung, der Arbeitszweig, in dem man selber drin sitzt, ist auf einmal nicht mehr nötig oder es wird alles ganz anders werden. Und ich möchte euch einfach mal einladen, euch mal zurückzulehnen und vorzustellen, ich nehme euch mit in eine ganz besondere Chefetage, nämlich in die Chefetage des Himmels. Und dort in dieser Chefetage des Himmels treffen sich Vater, Sohn und Heiliger Geist, um eine kurze Strategiebesprechung zu machen. Denn es geht darum, wie soll der Abschied Jesu von der Erde organisiert werden? Wie soll das laufen? Rein praktisch. Und da gibt es unterschiedliche Problemstellungen. Und so sitzen also Vater, Sohn und Heiliger Geist an einem Tisch zusammen und überlegen, wie das so läuft. Und der Vater fragt, Jesus, sag mal, hast du deinen Jüngern jetzt erklärt, wie das jetzt alles läuft, wenn du wieder bei mir bist und zu meiner rechten Seite sitzt? Und Jesus sagt, ja, ich habe denen das 100-mal erklärt. Ich habe ihnen erklärt, dass ich jetzt ganz anders bin, dass ich auferstanden bin, aber es nicht mehr so sein wird wie früher. Sie durften mich anfassen, um zu sehen, dass ich wirklich Jesus bin. Aber ich habe auch extra, bin ich in einen verschlossenen Raum reingegangen, einfach so plopp und habe sie erschreckt. Also es müsste ihnen klar sein, dass ich auch nicht mehr so bin wie früher. Aber so genau, ob sie wirklich alles verstanden haben, oh, du weißt, du kennst sie. Sie sind manchmal nicht einfach. Da wendet sich der Vater zum Heiligen Geist und sagt, Heiliger Geist, was denkst du denn? Du wohnst doch in den Herzen der Menschen. Wie siehst du die Situation? Und der Heilige Geist sagt, ah ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, in einigen Herzen der Jünger ist noch ganz fest diese Vorstellung von dem Reich des Messias. Also da ist noch ganz fest diese Vorstellung drin, dass irgendwie Jesus doch noch in den Tempel stürmt, die Pharisäer rausschmeißt, alle Gläubigen zusammenruft, sie gemeinsam die römischen Truppen angreifen und dann das Königreich des Messias ausgerufen wird. Nur, dass sie jetzt eine andere Vorstellung davon haben, was Jesus alles kann. Einer hatte die Vorstellung, dass Jesus heimlich die Tür von der Festung aufmachen kann, weil er kann ja in jeden Raum rein. Also wenn ich ganz ehrlich bin, Jesus, ich glaube, deine Jünger haben noch nicht wirklich die alten Ideen und Vorstellungen losgelassen. Tja, sagt der Vater, das ist keine gute Situation. Was machen wir denn jetzt? Würde es denn helfen, wenn Jesus nochmal 40 Tage länger da wäre? Ja, meint der Heilige Geist, ich bin mir nicht sicher. Überleg mal die 10 Gebote, wie lange haben sie die schon? Und sie schaffen sie noch immer nicht wirklich. Ob sie das wirklich verstehen, wenn du ihnen nochmal 40 Tage mehr gibst, weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach weitermachen. Vielleicht ist es wichtig, dass man die einfach mal vor vollendete Tatsachen stellt. Und wenn sie dann sehen, dass Jesus weg ist, dann wissen sie es und dann ist endlich klar, es gibt kein Reich des Messias, in dem die Truppen die ganze Welt erobern werden und der heilige Messias dann ein neues Königreich baut. Tja, sagt der Vater, wie machen wir das denn? Jesus, wenn du jetzt einfach zu mir kommst und bei mir bist und nicht mehr so wie früher auf der Erde erscheinst, was denken dann die Jünger? Werden die das dann verstehen? Nee, sagt Jesus, das werden die nicht verstehen. Die werden überall suchen gehen. Die werden nicht tun, was sie tun sollen, nämlich die gute Nachricht verbreiten, sondern die werden überall rumsuchen und werden dann zu dem Schluss kommen, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Aber ich glaube nicht, dass sie mit der Arbeit loslegen. Ja, was könnte man denn dann machen, um den Jüngern deutlich zu machen, jetzt beginnt eine ganz neue Zeit. Und du, Jesus, bist wirklich jetzt bei mir und es ist nicht mehr so wie früher. Na ja, sagt der Heilige Geist, wir könnten doch irgendwas Spektakuläres machen. Irgendwas, wo sie hingucken und was sie nie im Leben wieder vergessen. So wie damals mit der Feuerwolke beim Auszug aus Ägypten. Das war doch klasse. Da erzählen die heute noch von. Ja, sagt Jesus, so eine Feuerwolke möchte ich aber nicht rein. Ja, wir können ja auch die andere Wolke nehmen, die wir bei Tag gemacht haben. Ist sowieso besser, wenn wir das bei Tag machen, weil nachts denken die Jünger noch hinterher, sie haben sich was eingebildet. Also es wäre gut, wenn es so am Vormittag wäre. Nicht mittags, wo sie vielleicht schon ein bisschen müde sind. Und wenn wir da so eine Wolke machen würden und du verschwindest und vielleicht, wenn du noch so ein bisschen vom Boden abhebst und so schwebst, so langsam hoch, dann werden die Jünger wahrscheinlich verstehen, dass du jetzt weggehst. Ja, sagt der Vater, das klingt nach einem soliden Plan. Dann lass uns das mal machen. Sobald die 40 Tage rum sind, machen wir die Himmelfahrt. Du, Jesus, sagst ihnen nochmal alles, was wichtig ist. Und damit sie das alles nicht vergessen, machen wir dann so eine spektakuläre Himmelfahrt. Und dann lasse ich dich so ein bisschen schweben und dann kommt so eine Wolke und die umgibt dich dann und dann schwebst du ab in den Himmel und ja, irgendwie fehlt noch was. Was sollte man dann noch machen? Verstehen die Jünger das wirklich? Ja, wir können natürlich zur Not auch noch zwei Boten schicken, so zwei Engel oder so. Die könnten denen vielleicht noch sagen, jetzt hört mal auf, da oben in den Himmel zu starren und jetzt schafft mal was, jetzt geht's los. Das ist eine gute Idee. Aber Engel ist nicht gut. Meine Erfahrung mit Engeln ist immer, dann fallen die Leute auf den Boden und sehen gar nichts mehr und werfen sich nieder. Wie wär's, wenn wir irgendwie mehr so, wenn wir das Engelsein so ein bisschen runterfahren? Also vielleicht leuchtende Gewänder, aber keine riesigen Flügel und dieser Erschreckensmodus, den wir sonst immer haben, den zurückfahren, dass die Jünger nicht direkt in Angst und Schrecken versetzt sind. So wie wir das bei der Auferstehung gemacht haben. Da war das ja auch so ein bisschen gedämpft. Ja, okay. Und so wird's beschlossen. Die Jünger wissen gar nichts davon, sondern sie erleben Folgendes. Lukas beschreibt es in der Apostelgeschichte. Nach seinen Leiden zeigte sich Jesus ihnen immer wieder und bewies ihnen so, dass er lebt. 40 Tage lang erschien er ihnen und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Einmal, als Jesus mit den Aposteln zusammensaß, schärfte er ihnen ein, verlasst Jerusalem nicht, wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, stellst du dann das Reich für Israel wieder her? Jesus antwortete ihnen, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel, während er verschwand. Und sieh doch, da standen zwei weißgekleidete Männer bei ihnen, die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus wurde aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen. Er wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie er vor euren Augen zum Himmel weggegangen ist. Tja, es gibt sehr viele Interpretationen über die Himmelfahrt. Von genauso ist es geschehen über Jesus muss ja in den Himmel hoch, weil da ja der Himmel ist, bis hin zu warum hat die Kirche nicht endlich den Mut, Himmelfahrt abzuschaffen, weil das ist doch wirklich eine Quatschgeschichte, die man noch nicht mal Kindern erzählen kann. Es gibt ganz unterschiedliche Einstellungen. Ich möchte euch auf euren Blick lenken darauf, dass es gar nicht so einfach ist, manchmal seinen Jüngern, seinen Schülern, seinen Nachfolgern klarzumachen, was Sache ist. Und dass man manchmal da schon alle Register ziehen muss, um deutlich zu machen, was hier geschieht. Wenn Jesus einfach verschwunden wäre, so pop und weg, dann hätten die Jünger ihn angefangen zu suchen und hätten nicht gewusst, wo ist er. Und hätten gewartet, dass er nochmal wiederkommt. Aber die Wolke, die nicht nur optischen Effekt ist, sondern die Wolke, die schon im Alten Testament ein Symbol ist für ein besonderes Wirken Gottes, die Wolke, aus der der Heilige Geist bei der Taufe Jesu herabkommt. Die Wolke symbolisiert, das, was jetzt geschieht, ist ein Handeln Gottes. Dass Jesus 40 Tage noch zugänglich war und ihnen noch in einer Art und Weise begegnete, dass sie ihn als optisches Gegenüber hatten. Und dass das jetzt zu Ende wird, ist nicht ein Versagen von euch oder dass Jesus keine Kraft mehr hat, sondern ist ein Wirken Gottes. Die Himmelfahrtsgeschichte hilft also den Jüngern zu verstehen, worum es eigentlich geht, was eigentlich hier geschieht. Und in diesen Symboliken, dass Jesus zum Himmel hochfährt, also da, wo man sich in der damaligen Zeit Gott vorgestellt hat, dass er in dieser Wolke verschwindet, macht deutlich, jetzt ist Jesus bei Gott und jetzt beginnt eine ganz, ganz neue Zeit. Und wie nötig das ist, können wir auch sehen. Denn die Frage, die die Jünger haben, ist nämlich genau sofort, wie ist das mit dem Reich Israels? Da kann man sehen, dass auch noch nach der Auferstehung Jesu immer noch die messianischen Vorstellungen eines militärischen Großreiches in den Köpfen der Jüngern spukte. Und das ist trotz all dem, was sie erlebt haben, dass Jesus gesagt hat, ich bin nicht der mächtige Herrscher, ich werde von Menschen gefoltert, ich werde von Menschen getötet, das ist nicht mein Weg. Dass das alles nichts gefruchtet hat, sondern sie sich immer noch irgendwie vorstellen und wann endlich erobern wir die Welt. Das ist immer noch in den Köpfen von den Jüngern drin. Und in dieser Himmelfahrt, in dieser Geschichte, macht Jesus deutlich, was das Entscheidende ist, was die Aufgabe der Jünger ist, die eigentliche Aufgabe der Jünger, und macht deutlich, dass es nicht so weitergehen wird, wie sie es sich vorgestellt haben. Die Himmelfahrt Jesu ist also der Versuch Gottes, den Jüngern deutlich zu machen, die Vorstellungen, die alten Vorstellungen, die ihr hattet von dem Messias und wie das Reich Gottes aussieht, sind nicht relevant. Sie sind anders und sie starten jetzt. Der zweite Gedanke, jetzt geht's also los. Also, Jesus schwebt ab in den Himmel und unten stehen die Jünger. Und genau wie erwartet, stehen sie noch ein bisschen verdattert da, gucken in den Himmel und fragen sich, war es das jetzt? Knallt es nochmal? Gibt es irgendwie was? Passiert jetzt was? Kommt jetzt jemand anders runter? Und dann die beiden Boten, die dann sagen, nee, kommt Jungs, ihr wisst, was zu tun ist. Jetzt schafft mal. Und die Jünger haben jetzt auf einmal, erleben sie, dass sie die Verantwortung haben. Und das können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Die Jünger hatten ja immer den Jesus, der vorne weglief und sie liefen hinterher. Stell euch das einfach mal vor, ihr geht jetzt gleich nach diesem Gottesdienst aus der Kirche raus, verlasst den Paulushof und überlegt euch, was wäre gut zu tun. Und dann seht ihr, wie Jesus da gerade langläuft und dann denkt ihr, na ja klar, dann gehe ich hinterher. Und dann geht ihr mit ihm mit und dann entscheidet sich Jesus heute für noch irgendwo ein Döner essen gehen. Und dann geht ihr einfach mit dem Döner essen. Falls ihr aber Jesus nicht trefft, dann werdet ihr euch entscheiden müssen, was ihr heute esst. Geht ihr in die Dönerbude? Geht ihr nach McDoof? Geht ihr richtig lecker essen? Geht ihr nach Hause? Oder macht ihr lieber Sport? Das ist eure Aufgabe. Und 3 Jahre lang hatten die Jünger immer Jesus, der vor ihnen herlief. Und der immer gesagt hat, komm, jetzt machen wir dies, komm, jetzt machen wir das. Wo sollen wir heute zu Abend essen? Ah ja, Zachäus, pass auf, bei dir gehen wir heute. Wir laden uns bei dir ein. All das war geklärt. Jetzt müssen sie. Und nicht nur Galiläa oder nicht nur Jerusalem, da wo sie jetzt gerade waren, nicht nur Galiläa, da wo sie herkamen. Jesus toppt, indem er sagt, es geht nicht darum, dass ihr jetzt in ganz Jerusalem mit all den Leuten, die euch den Tod wünschen, und in ganz Galiläa, diesen Riesenbezirk, den wir gar nicht richtig durchgearbeitet haben, sondern eure Aufgabe ist die ganze Welt. Das ist eure Aufgabe jetzt. Ihr seid 11 Leute, ihr packt das. Teilt euch die Welt auf, 11 Sektoren. Ach übrigens, da ist noch ein Kontinent, da wisst ihr noch gar nichts von. Da müsst ihr organisieren, dass ein bisschen später, wenn der endlich entdeckt ist, dass da auch nochmal jemand hingeht. Ja, und was passiert? Was machen die Jünger jetzt? Was machen die Jünger jetzt, nachdem Jesus in den Himmel hochgefahren ist? Die machen erstmal nichts. Also Jesus ist in den Himmel hochgefahren, sagt, so, jetzt ist euer Job, ihr macht's jetzt. Und was machen sie? Nix. Gar nichts. Naja, vielleicht gar nichts, sondern sie treffen sich da in irgendwelchen Räumlichkeiten und besprechen sich, planen vielleicht, wie sie das alles machen, überlegen, was das für sie bedeutet. Aber da geht nicht viel. Und das ist mein dritter Gedanke, der Heilige Geist. Jesus hat ihnen den Stab überreicht und hat gesagt, jetzt ist es eure Aufgabe. Jesus hat ihnen die Aufgabe definiert. Jerusalem, Galiläa, die ganze Welt. Es könnte losgehen. Sie wissen, was ihr Auftrag ist. Und trotzdem bewegt sich noch nicht viel. Es fehlt ihnen die Kraft. Kennt ihr das auch? Man weiß, was man eigentlich tun könnte und müsste, aber es fehlt einem die Kraft. So im persönlichen Leben, auch im Gemeindeleben gibt es das immer wieder, dass man denkt, hey, das wäre eine coole Idee, dieses oder jenes zu machen. Ich glaube, ganz viele christliche Gemeinden in Freiburg, in Deutschland, vielleicht in der ganzen Welt, hätten richtig gute Ideen, was man alles machen könnte. Aber irgendwie fehlt die Kraft. Manchmal auch die Fähigkeit. Nicht immer, was man umsetzt, auch dadurch gesegnet, dass man auch weiß und kann, was man umsetzt. Und so geht es den Jüngern. Sie wissen, was sie tun sollen, sie haben den Auftrag, aber es geht erstmal nicht. Sondern erst Pfingsten, wo der Heilige Geist kommt, dort geschieht das Besondere. Wir sind noch vor Pfingsten, wir haben noch 2 Wochen Zeit. 2 Wochen? Nee, anderthalb, ne? Ja, anderthalb Wochen. Von daher will ich jetzt nicht schon all das, was an Pfingsten geschieht, verraten oder darüber reden. Aber wenn ihr in Situationen kommt, in einer Gemeinde, in einem Hauskreis, wo immer ihr seid, wo ihr denkt, eigentlich wüssten wir, was gut wäre zu tun, aber uns fehlt irgendwie die Kraft, uns fehlt irgendwie die Motivation. Vielleicht geht es euch dann genauso, wie es den Jüngern jetzt geht, nachdem Jesus in den Himmel hochgefahren ist, sie alles wissen und trotzdem es irgendwie nicht hinkriegen. Und von daher ist es, glaube ich, für uns als Christen eine ganz wichtige Aufgabe, für die Kraft des Heiligen Geistes zu beten. Gerade hier in so einem Land wie Deutschland, wo wir so viele Möglichkeiten haben, aufgrund unserer Freiheit, aufgrund unserer finanziellen Situation, gerade hier in Deutschland könnten wir so viel machen, könnten wir so viel verändern, für Deutschland, aber auch für diese Welt. Aber wir alle merken, wie wir an unserem Limit sind. In der Welt bewegt sich nur etwas, wenn es auch eine Kraft gibt, eine Kraftanwirkung. Das gilt sowohl für den physikalischen Bereich, aber es gilt auch für den Bereich der Menschen. Das ist bei den Jüngern noch nicht angekommen, der Heilige Geist. Aber vielleicht war es für die Jünger auch erstmal gut, für eine Weile zu verdauen, was sie da gesehen haben. Und dass Jesus erstmal weg ist von ihnen. Vielleicht war das auch wichtig für sie, dass sie das erstmal begreifen mussten für ihr Leben. Dass sie das erstmal durchdiskutieren mussten für sie als Gruppe. Wer zum Beispiel jetzt der Anführer wird oder wie man ein Leitungsgremium aufbaut. Das sind ja alles Dinge, von denen Jesus in diesen 3 Jahren nicht viel erzählt hat. Jesus gibt seinen Jüngern eine außergewöhnliche Aufgabe. Wenn er ihnen zutraut, die Botschaft Gottes weitersagen zu wollen, zu können, in Jerusalem, in Galiläa und in die ganze Welt hinein. Und manchmal nehmen wir es als Last wahr, aber eigentlich ist es ein Privileg, dass wir das dürfen, dass wir im Namen Gottes handeln dürfen, dass Gott uns benutzt und uns die Würde gibt, dass wir in dieser Welt etwas ändern können. Wir sind so daran gewöhnt, dass wir dieses Privileg gar nicht wahrnehmen. Wir singen jetzt ein Lied, das heißt das Privileg und das handelt davon, dass es eine besondere Ehre ist, für Gott etwas tun zu dürfen.